Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Die Woche 1 nach Russell Wilson liegt vor uns. Week 6 gegen die Pittsburgh Steelers. Was uns alles erwartet und wie die Seahawks auf den Ausfall von Russell Wilson reagieren, das erfahrt ihr heute. Und das werde ich euch natürlich nicht alleine erzählen, sondern mit dabei natürlich heute auch wieder der Henry.
Guten Abend.
Und wir haben uns fachkundige Unterstützung geholt, um den kommenden Gegner mal ein bisschen genauer zu analysieren. Mit dabei heute auch der Markus. Herzlich willkommen.
Ja, hi. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Sehr gern. Schön, dass du es geschafft hast. Und genau, der wird uns heute mal ein bisschen besseren Einblick geben. Gegen die Steelers spielen wir ja nicht so oft. Dadurch, auf jeden Fall ganz cool, dass wir dann noch ein bisschen mehr erfahren können. Aber vielleicht erstmal zu dir. Wie bist du eigentlich zu den Steelers gekommen? Also wenn man dich bei Twitter, wenn man dir bei Twitter etc. folgt, dann weiß man, dass du auf jeden Fall ein sehr, ich sag mal, kritischer Fan bist. Das ist ja schon so eine Art Hassliebe. Wie kamst du zu den Steelers?
Ja, ich glaube, Hassliebe beschreibt das Ganze ganz gut. Ich habe 2008, beziehungsweise im Jahr 2009, die Saison 2008, habe ich dann mal den Super Bowl eingeschalten, weil ich durch irgendwelche amerikanischen Comedy-Serien oder so immer vom Super Bowl gehört habe und von American Football, aber mir nie was drunter vorstellen konnte. Und da bin ich dann als damals 11-jähriger Junge länger wach geblieben, habe mir das angeguckt und da haben die Pittsburgh Steelers gespielt. Hab nichts vom Spiel verstanden und bin zur Halbzeit, glaube ich, auch dann eingeschlafen irgendwann. Zwei Jahre später habe ich dann mal wieder was vom Super Bowl gehört und hey, wer war im Super Bowl? Die Steelers. Und keine Ahnung, ich fand halt irgendwie das Logo cool und sowas und habe dann ein bisschen was über die Geschichte gelesen. Das fand ich ganz interessant mit dieser erst armen Stadt, wo quasi die Steelers in den 70er Jahren auch so richtig gut waren und alles Mögliche. Ja, und dann bin ich ab 2012 ungefähr, habe ich es dann intensiver verfolgt und seitdem eigentlich nur Pittsburgh, also als Fan nur Pittsburgh.
Ja, also ich denke mal, so ähnlich hat es bei vielen von uns angefangen. Irgendwie mal einen Super Bowl gesehen, mal die Playoffs gesehen und dann sich irgendwie auf ein Team fokussiert. Wo kann man hören, was du so, oder beziehungsweise hören nicht mehr, aber wo kann man lesen, was du so zu den Steelers oder der NFL zu sagen hast?
Ja, du hast schon erwähnt, auf Twitter hate ich sehr gern, aber seit neuestem auch bei Leadblogger, da habe ich bis jetzt drei Artikel, Kolumnen, Hate-Briefe an die Steelers geschrieben quasi. Ja. Und ja, bei Leadblogger kann man da ein paar Sachen von mir lesen.
Ja, aber folgt ihm auf Twitter auf jeden Fall, @NemoflyMT.
Das ist wirklich genau, cool. ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt kein Steelers-Fan ist, darfst du jetzt einmal Werbung machen. Warum sollte man dir trotzdem auf Twitter folgen?
jetzt hast du mich aber auf den falschen Fuß erwischt. Für ganz wilde Football-Takes, für viel Hass über Pittsburgh. Weiß nicht.
Und für Ost-Content.
Für Fliesentisch-Content. Das ist der einzige Content, für den man kommen sollte.
Karlsruhe-Jena-Fans natürlich auch. Da bist du auch vorne mit dabei. Und Real-Fan bist du, glaube ich, auch, ne?
Genau, ja. Genau. Ja. Ich brauche eine Erfolgsmannschaft neben Jena und Pittsburgh. Und ja, da nimmt man halt Real, ne?
Ja, Standard, ja.
Also man kommt für den Pittsburgh, sieht das Content und bleibt für den Fliesentisch, oder?
Das schreibe ich, glaube ich, einfach in mein Tinder-Profil. Ja, gute Idee. Das ist gut, das ist sehr gut.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Aufmacher, denke ich auch. Perfekt. Dann könnt ihr euch hoffentlich schon mal so ein bisschen Bild von Markus machen. Wir werden natürlich dein Handle auch im Beitrag verlinken. Das heißt, ihr könnt euch dann auch mal selber ein Bild davon machen. Bin sehr gespannt. Und bevor wir jetzt uns auf die Preview stürzen, gibt's natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da haben wir drei schnelle News für euch. Und zwar ist einmal Center Ethan Posick wieder ins Training eingestiegen. Das Team hat jetzt 3 Wochen Zeit, um ihn vom IR-Spot runterzuholen und in den aktiven Kader zu überführen. Zurzeit Kyle Fuller auf Center macht seinen Job in Ordnung. Jetzt nicht katastrophal schlecht, beziehungsweise so schlecht, wie man es halt erwartet. Aber ist jetzt nicht, nicht ganz katastrophal. Mal schauen, ob da der Konkurrenzkampf neu entbrennt. Dann eine gute Nachricht, eine weitere gute Nachricht. Tight End Gerald Everett befindet sich nicht mehr auf der Covid-Liste und steht den Seahawks im kommenden Spiel zur Verfügung. Und Nachricht Nummer 3, Cornerback Trey Flowers wurde auf eigenen Wunsch hin entlassen. Ja, er wurde auf die Bank gesetzt nach einem doch eher schwachen Saisonstart. Und das hat ihm scheinbar nicht so gut gefallen. Und er hat darum gebeten, entlassen zu werden. An der Stelle natürlich nur alles Liebe, alles Gute. Und ja, ich denke mal, damit. Dabei kann man es belassen. Und dann stürzen wir uns mal auf die Preview zu Woche 6, Seahawks at Steelers.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, beide Teams haben ähnliche Ausgangssituationen. Beide stehen 2-3 in relativ starken Divisions. Ja, Henry, wie siehst du die Chancen, vielleicht erstmal der Steelers oder beider Teams, kann man das ein bisschen vergleichen, dieses Jahr noch erfolgreich zu sein? Also wem traust du eher zu, vielleicht noch in die Playoffs einzuziehen?
Ja gut, eher zutrauen würde ich schon den Seahawks, weil Russell Wilson ja absehbar noch zurückkommen könnte.
Also, oh Mann.
Ansonsten, ja, wie sehe ich die Chancen von beiden Teams? Sehr gering. Steelers sind ja, glaube ich, sogar mit 1-0 reingestartet, aber jetzt auch ja mit ein paar Niederlagen in Folge. Ben Roethlisberger spielt ungefähr so, beziehungsweise fast noch schlechter, als ich es mir vor der Saison vorgestellt hatte. Und ich sehe da jetzt irgendwie nicht so den Ausweg aus Sicht der Steelers, da irgendwie in die Nähe der Playoffs zu kommen, zumal man ja, ich glaube, die Ravens und die Browns in der Division drin hat. Von dem her schwierig.
Ja, Markus, wie schätzt du es ein, beziehungsweise hoffst du überhaupt noch, dass die Playoffs erreicht werden, oder bist du eher Team Rebuild?
Ich bin so oder so Team Rebuild. Das ist Ben Roethlisberger letztes Jahr, hoffentlich. Muss ich dir nie wiedersehen nach der Saison. ja, also ich glaube, Pittsburgh, also man hat ja den schwersten Schedule der Liga, for what it's worth, wenn man das vor der Saison immer nimmt mit den Gegnern. Jetzt nach den Seahawks hat man erstmal die Bye Week und dann kommen Browns, Bears, Lions und dann geht's los mit Chargers, Bengals, Ravens und später auch noch Chiefs und Browns, nochmal die Ravens. Playoffs ist da, glaube ich, nicht drin. Man kommt vielleicht mit Glück auf so ein 8-9, 9-8 raus, wenn das für die Playoffs reicht, na Halleluja. Und wenn es nicht reicht, steht man dann da und pickt irgendwie an Spot 17, 18, also irgendwo, nirgendwo. Und Rebuild wäre auf jeden Fall schön und wünschenswert, allerdings ist wahrscheinlich die Defense auch zu gut, dass man jetzt jedes Spiel noch verliert bis zum Ende der Saison. Und dann ist halt die Quarterback-Frage wieder da. Und wie ich Pittsburgh kenne, vertrauen sie dann auf Mason Rudolph. Und ja, da ist das Vertrauen auch schnell aufgebraucht wahrscheinlich.
Ja. Wie war deine Erwartung vor der Saison? Also bist du rein spielerisch gesehen eher enttäuscht, wie das jetzt gelaufen ist, oder hattest du schon Ähnliches erwartet?
Traurigerweise habe ich Ähnliches erwartet, aber also defensiv auf jeden Fall habe ich es ungefähr so erwartet, dass die Defense jetzt nicht mehr auf diesem krassen Level der letzten 2, 2,5 Jahre spielen kann. Aber offensiv war man schon ein bisschen, hatte man schon ein bisschen die Hoffnung, dass es halt besser wird, aber holy fuck. Wow, also ich habe noch nie so ein schlechtes Pittsburgh-Team in der Offense gesehen. Und ich gucke es, wie gesagt, seit 2012 und da war schon sehr viel Schlechtes dabei, aber holy fuck. Also ich glaube, der Rekord ist ungefähr das, was ich auch gedacht hätte. Ich hätte vielleicht bestenfalls mit dem 4-2 gerechnet, dass man halt gegen die Bills und die Packers verliert. Da hat man jetzt gegen die Bills gewonnen, aber dafür dann gegen die Raiders und die Bengals verloren, aber auch komplett verdient. Jetzt steht bei 3-3 und das ist so ungefähr die Range auf jeden Fall, wo man sie, glaube ich, vor der Saison hätte einschätzen können. Ja, und vor der Saison habe ich vielleicht mit einem, ja, so 7 bis maximal 10 Siege gerechnet.
Also du planst den Sieg gegen die Seahawks jetzt schon ein mit dem 3-3, oder?
Oh, sorry, 2-3 meinte ich. Ja, dazu kommen wir später. Ups.
Echt, ja, vollstes Selbstbewusstsein hier.
Ja, aber sowas, ich bin immer sehr selbstbewusst, was Pittsburgh angeht. 2-3 meinte ich natürlich. Ich habe damit eher gerechnet, dass man 3-2 vielleicht nach 5 Wochen steht. Aber jetzt ist halt das 2-3 und das, naja, das ist auch das, was sie verdient haben im Endeffekt.
Ja. Es ist aber echt so die Gefahr bei den Steelers, ne, dass diese QB-Purgatory eintritt, wenn man dann irgendwo ein 15 oder so nächstes Jahr pickt, ne? Und auch in diesem Draft hat man jetzt irgendwie auch gar keine Anstalten gemacht, irgendeine Form für einen Quarterback hochzutraden, aber.
Na, wenn der Wunschspieler bis zur Stelle fällt, ist das super.
Ja, warum, ja, warum sollte man noch hochtraden, wenn man einfach einen Running Back nehmen kann? Ja. Pound the Rock, sage ich dazu.
Das haben sich die Seahawks, wann war das? 2018? Auch gedacht, ne? Mit Rashad Penny, erste Runde.
Ja. Gibt es denn also noch bei den Seahawks im Roster?
Wir sind quasi Leidensgenossen, kann man sagen. Ja, beide gezeichnet durch Running Back Picks in Runde 1.
Eine triste Runde sozusagen.
Ja, total. Ja, was kann Big Ben noch leisten? Also ich habe diese Frage hier jetzt erstmal so ein bisschen als Witz eigentlich aufgeschrieben. Wer hat den besseren Quarterback, Henry? Aber kann man die Frage ernsthaft stellen? Also Geno Smith oder Ben Roethlisberger, was meinst du?
Ja, kann man durchaus schon, weil, wie gesagt, dieser Nudelarm ist for real bei Roethlisberger. Der war ja wirklich, also das muss man einfach sagen, der war ja lange Jahre ein Top-10-Quarterback, aber seit 2 Jahren, eigentlich würde ich fast sagen, ist das eigentlich nicht mehr. Und dieses Jahr ist, glaube ich auch, ich habe mal bei PFF geschaut, seine schlechteste PFF-Grade seit seiner Rookie-Season, wenn man jetzt diese 2019er-Saison, wo er nur 2 Spiele gemacht hat, mit rausnimmt. Und wirklich nach sämtlichen Metriken auch einen Bottom-30-Quarterback. Wie gesagt, ich war vor der Saison skeptisch, das hat er jetzt nochmal unterboten. Also man muss eigentlich fast schon froh sein, dass man mit diesem Quarterback-Play überhaupt 2-3 steht. Weil wenn man sich mal so die Gesellschaft von Roethlisberger so anschaut, wer da noch so bei PFF oder bei, keine Ahnung, EPA Pro Play bei ihm ungefähr rumkraxelt, sind das eigentlich alles Teams, die einen miesen Rekord haben. Deswegen ja, kann man diese Frage auf jeden Fall stellen. Aber ja, Geno Smith ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll. Ich habe da eigentlich relativ geringe Erwartungen, glaube aber, dass wir durchaus, wenn Roethlisberger scheiße spielt, einen Quarterback-Vorteil haben können.
So geringe Erwartungen, dass Henry erstmal 40% für Geno Smith in der Dynasty-Liga ausgegeben hat. Nur das nur an der Stelle.
Habe ich auch nur gemacht, weil ich Russell Wilson und eben ein Quarterback-Problem in der Tiefe.
Ja, reg dich mal raus. Ja, Markus, findest du die Frage auch gerechtfertigt? Also wer hat den besseren Quarterback oder würdest du da trotz aller Antipathie noch mit Roethlisberger gehen?
Ich würde niemals mit Roethlisberger gehen und nirgendwo hin. Ich glaube aber schon, dass Big Ben der bessere Quarterback als Geno Smith ist. Klar, Smith hatte einige Plays dann, als er reingekommen ist, aber das lag halt wahrscheinlich auch daran, dass das andere Team sich nicht auf Geno Smith vorbereitet hat, sondern eher auf einen anderen Quarterback bei euch. Ja. Aber also an Big Ben, er ist vielleicht besser als Geno Smith, aber wie Henry das schon gesagt hat, der gehört sehr weit ins untere Drittel der Liga von allen Starting Quarterbacks, wenn er nicht sogar einer der schlechtesten 3 Starting Quarterbacks der Liga ist. Unterirdisch einfach. Also da gibt es gar nicht mehr viel schön zu reden oder sonstiges. Das ist einfach nur absolut schlecht, was wir uns da jede Woche angucken können, eine Shitshow nach der anderen. Jetzt hat er im letzten Spiel, beziehungsweise in den letzten beiden Spielen, im Opening Drive jeweils einen schönen 50-Yard-Touchdown auf Deontay Johnson geworfen. Wahrscheinlich war das sogar dasselbe Play. Er hat immer so 2-3 Deep Balls, die ankommen im Spiel. Naja. Und dann fängt er irgendwann an, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber so Brennball zu spielen mit den Linebackern und will die abwerfen. Irgendwo habe ich das gehört. Ich weiß nicht.
Ich habe da letztens auch reingeschalten, ne? Da hat halt einen wilden Ball auf einen Linebacker geworfen.
Ja, dann hast du vielleicht den ersten oder den zweiten gesehen. Also es waren 2 davon. Zweimal hat er Alexander Johnson, war das, glaube ich, von dem Broncos, hat er 2-mal abgeworfen und er war zu doof, den Ball zu fangen. Also es ist wirklich Slapstick vom Allerfeinsten, die Steelers Offense, und we're in for a treat. Es wird super gut.
Ich meine auch, selbst wenn Roethlisberger jetzt ein bisschen besser spielt als in den ersten 5 Wochen, der Unterschied zu Smith wird jetzt nicht signifikant größer sein, glaube ich. Also es wird sich alles auf einem ähnlichen Level abspielen wahrscheinlich.
Ja, die Frage ist eben auch, welche Defense lässt mehr zu?
Genau,
beziehungsweise, ja. welche Defense erlaubt den Quarterbacks dann, sich zu entfalten? Und da traue ich der Defense des Steelers dann noch ein bisschen mehr zu. Aber gut. Ja, erstes Matchup, Seahawks Passing Game gegen Steelers Defense. Also passt jetzt tatsächlich auch ganz gut ins Thema. Großer X-Faktor Geno Smith haben wir eben schon so ein bisschen geklärt. Henry, Markus hat es angesprochen, er war jetzt gegen die Rams gar nicht so verkehrt, war aber jetzt natürlich auch nur, waren jetzt nur 1-2 Drives. Was glaubst du, wie wird er sich schlagen in dem ganzen Spiel, wenn sich die Defense eben auch auf ihn einstellen kann?
Ich bin da sowieso gespannt drauf, wie die Offense ohne Wilson aussieht. Also ich bin zum Beispiel gespannt drauf, ob Geno Smith dann mehr so in dieser, ich sag jetzt mal, Struktur spielen wird als Wilson. also in der Struktur der Offense. Da vielleicht, also es wäre fast positiv, einfach konstante Drives hinbekommen, wo wir auch punkten. Und ich denke mal, im Gegenzug werden wir dafür halt auch weniger Big Plays sehen. Aber da bin ich echt mal gespannt drauf, wie sich das gestalten wird. Ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, habe jetzt gar keine so fundierte Meinung zu Steelers Defense, deswegen würde ich da mal an Markus abgeben, weil ich auch gar nicht, weil mich würde auch mal interessieren, wie das Cornerback bzw. Secondary Play der Defense dieses Jahr ist. Das wird ja auch einen großen Einfluss drauf haben, wie Geno Smith da gegen die Defense performt.
Ja, das Defensive Backfield ist nicht gut verglichen mit den letzten beiden Jahren. Joe Hayden wird immer älter und nicht jünger, wie das halt so ist mit Vaterzeit. Und er spielt halt mal Hü und mal Hot. Hat man extremes Problem mit dem zweiten oder dritten Corner, das ist dann Cam Sutton, der war jetzt am letzten Spieltag verletzt und konnte nicht spielen. Und James Pierre als Slot-Corner, der hat am Ende, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese Endzone-Interception gefangen von Teddy Bridgewater. Aber alles in allem, die Cornerback-Gruppe ist schon extrem dürftig. Ich meine, wenn der, ich weiß nicht, wie alt er ist, 32, 33-jährige Joe Hayden, der nicht mehr so gut ist wie vor vielleicht 4, 5 Jahren oder sowas, dein mit Abstand klarer Nummer 1 Corner ist und danach eigentlich nichts mehr kommt, ist das schon erschreckend. Dazu natürlich Terrell Edmonds, den man damals 2018 in der ersten Runde genommen hat. Covern konnte der noch nie. Das ist, ich weiß nicht, da haben beide Teams so ein Problem mit ihren Safeties, das sind mehr Linebacker. Und ja, dann hat man Minkah Fitzpatrick, der natürlich seit er in Pittsburgh ist, super spielt. Nur das Problem ist, dieses Jahr soll er irgendwie eine ganz andere Rolle ausfüllen und spielt einfach schlecht. Also spielt einfach richtig schlecht. Jetzt soll er dieser Do-It-All-Safety sein. Und er hat bei PFF ein Grade jetzt über die Saison von 35. Also ja, man kann ja, kann ja von PFF halten, was man möchte, aber die Tendenz oder der Abfall, der was im verglichen mit den letzten beiden Jahren ist schon enorm. Also er spielt viel schlechter. Man sieht eigentlich kaum Plays von ihm, was jetzt in der Pass-Defense angeht. Klar macht er mal einen Stop oder sowas. Aber es gab so nicht diesen Minkah-Effekt, nenne ich es jetzt einfach mal, den man sonst immer hatte, dass man gedacht hat, okay, er kann jederzeit ein Play machen. Hat man dieses Jahr überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil er einfach in eine Rolle gedrängt wird, die nichts für ihn ist. Ja, und das ist die Pass-Defense. Also klar, sie profitieren natürlich durch den Pass-Rush, über den wir später wahrscheinlich auch noch reden werden. Aber wenn dann halt mal nichts zugelassen wird oder die O-Line irgendwie doch mal gut blockt oder irgendwie TJ Watt mal nicht spielen kann, wie es jetzt auch schon der Fall war dieses Jahr, dann kann man schon regelrecht filetiert werden. Das war gegen die Raiders auch so. Derek Carr hat die Steelers da komplett auseinandergenommen. Und tiefe Bälle kommen gegen die Steelers sehr gerne an. Das war auch gegen die Raiders. Henry Rux hat da eine tiefe Bombe für einen Touchdown gefangen. Jetzt Cameron Sutton hatte einen tiefen Ball. Outrouten und Corner Routes kann man auch überhaupt nicht covern, habe ich das Gefühl. Da hat man gegen im letzten Spiel gegen die Broncos im letzten Quarter regelmäßig eine auf den Deckel bekommen. Da ist man schon froh als Steelers-Fan, dass Russell Wilson nicht spielen kann, weil das könnte echt böse, hätte echt böse ausgehen können, wenn der dabei wäre. Ist halt die Frage, inwiefern Geno Smith wirklich tief attackieren kann.
Naja. Ist schon spannend, weil wenn man sich jetzt so hören redet, könnte man auch irgendwie so, ja, denken, dass du über die Seahawks-Defense redest.
Nur, dass wir nicht so gut Pass-Rush haben. Ne?
Ja, also so schlecht ist es jetzt auch nicht. Also nichts gegen die Seahawks jetzt, aber es ist jetzt nicht vielleicht so schlecht, dass die Steelers schlechtesten 10 Defensive Backfields haben der Liga oder schlechtesten 5 oder sowas. So schlimm ist es auch nicht, aber der Abfall ist schon enorm. Ne? Also der Verlust quasi auch, den man da hatte und einfach nichts dagegen gemacht hat.
Ja, Fitzpatrick hier tatsächlich bei PFF Nummer 84 von 85 gegradeten Safeties, also einfach vorletzter.
Vor allem verstehe ich es nicht, warum er jetzt auch so eine komische Rolle, wie du sagst, bekommt, weil er ja in den letzten 2 Jahren wirklich auch ein solider bis guter oder sogar sehr guter Coverage-Safety war.
Ja, ich verstehe auch überhaupt nicht, wie ein Team Safeties falsch einsetzen kann. Für mich auch völlig, völlig unbegreiflich, aber gut. Ja, Markus, angenommen, du bist Offensive Coordinator der Seahawks und müsstest dir irgendwas überlegen, wie man es jetzt schafft, irgendwie um Geno Smith vernünftig die Steelers Defense zu attackieren. Wie würdest du es angehen?
Ja, also wenn ich Pete Carroll wäre, würde ich natürlich ganz viel den Ball laufen, um darauf Play-Action zu etablieren. nein.
Sag mal.
Das kostet.
Nein, also Devin Bush ist auch wieder angeschlagen gewesen, der konnte das letzte Spiel nicht mitmachen. Dann hat man auf Inside-Linebacker, aber der Ziel ist auch noch Joe Schobert. Und ich denke, da geht dann auch viel, wenn man einfach wirklich viel über Kurzpassspiel geht. jetzt nicht so das Kurzpassspiel, was die Steelers die letzten beiden Jahre aufgezogen haben oder aufziehen wollen. Aber da geht auf jeden Fall einiges. Und wenn die Line dann doch mal blockt, ich meine, ihr habt DK Metcalf, also da müssen dann, und Tyler Lockett, da müssen die Shots dann einfach kommen. Und das ist durchaus machbar bei der wirklich dünn besetzten Corner, bei den dünn besetzten Cornerbacks und Safeties bei den Steelers, die es dieses Jahr einfach nicht konsequent schaffen, tiefe Routen zu verteidigen oder die tiefen Routen wegzunehmen. Aber ich würde wirklich sagen, man baut das über ein Short-Passing-Game auf und muss dann wirklich versuchen, tief zu attackieren. Ich bin selbst kein großer Freund von Running Game, aber es ist natürlich sicherlich auch hilfreich, vor allem wenn Geno Smith nicht so viel Einsatz in den letzten paar Jahren oder diese Saison hatte, dass vielleicht das Running Game auch funktioniert. Das würde natürlich den Seahawks auch helfen. Aber ich würde, wie gesagt, eher auf das Quick-Passing-Game gehen. Zumindest anfangs. Ja.
Einfach auch aus dem Grund, damit man irgendwie einen TJ Watt ein bisschen besser neutralisieren kann, oder?
Ja, klar. Das kann natürlich auch helfen. Das hilft wahrscheinlich immer gegen so eine gute D-Line oder gute Pass-Rusher. Aber auch um Geno Smith einfach Sicherheit zu geben. Ich denke mal, also ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn Quarterback in die Partie reinkommt und dann 5-6 Completions hat, die jetzt vielleicht auch nicht die tiefsten sind, aber einfach um ihm Sicherheit zu geben und so einen gewissen Drive zu bringen. Ihr spielt auch auswärts, das ist in Pittsburgh, sagen viele, immer nie so einfach. Dazu ist es ein Night Game, die ganze Nation in den USA schaut da drauf. Da ist es sicherlich von Vorteil, wenn der Quarterback am Anfang ein paar easy Completions hat, um einfach den Groove auch zu finden.
Ich sage nur, letztens wurde reingeschmissen, nach 3 Jahren haut dann 96-Yard-Touchdown-Drive raus.
Ja, also der erste Drive war wirklich, macht zumindest insoweit Hoffnung, dass Smith nicht irgendwie aussah wie so ein Angsthase, sondern eben wirklich auch aggressiv versucht hat, Lockett und vor allen Dingen Metcalf zu bedienen. Und ja, hat dann ja auch am Ende den Touchdown auf Metcalf gefunden. Und ja, gut, im letzten Drive kam dann die Interception, aber da würde ich ihm relativ wenig Schuld geben, einfach weil Lockett die Route nicht zu Ende läuft, er über seine Beine stolpert, wer weiß, ob der angekommen wäre. Von daher, ja, man sieht, dass er auf jeden Fall Bock hatte und dass er auch ja, aggressiv genug war. Und von daher würde ich sagen, wenn diese Secondary dann eben angreifbar ist, dann sollte Smith die Shots auch auf jeden Fall wagen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Matchup. Wir hatten es eben kurz angesprochen, und zwar ist das die Offensive Line der Seahawks gegen den Pass Rush der Steelers. Ja, Steelers Pass Rush natürlich immer einen sehr guten Ruf, hat jetzt leicht auch Verluste hinnehmen müssen in der Free Agency. Markus, wie stark ist dieser Pass Rush noch? Also hat man gemerkt, dass es Abgänge gab, oder läuft es eigentlich noch wie geschmiert?
Ja, wie geschmiert vielleicht nicht, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie vielleicht einige vor der Saison dachten. Batty Puig hat man ja verloren. Der war halt einfach nur schnell. Der konnte keine Pass Rush Moves. Das war halt sein Vorteil. Jetzt hat man natürlich dann mal ein Spiel ohne TJ Watt gehabt. Gegen die Raiders ist er ausgefallen. Da hat man schon gemerkt, wie wichtig der für dieses gesamte Spiel, für die gesamte Defense der Steelers ist. Wenn er spielt, ist das eine ganz andere Mannschaft. Dazu hat man noch Cam Hayward, der wahrscheinlich einer der underratedsten Spieler der Liga ist oder zumindest underratedsten Defense-Spieler der Liga ist. Und Alex Highsmith, der zum zweiten Jahr ist, der macht seine Sache auch sehr gut. Also die Front ist immer noch sehr, sehr stark, würde ich sagen. Eine der besseren der Liga auf jeden Fall. Und wenn TJ Watt spielt, dann brennt es halt meistens schon bei dem gegnerischen Quarterback, bei den gegnerischen O-Linern. Die letzten Jahre hatte man, ich glaube, seit 2016 jedes Jahr 50 Sacks pro Saison. Ob man das jetzt die Saison erreicht, ist schwer, weil natürlich auch wieder TJ Watt ausgefallen ist. Und da war ja die Front 7 einfach nicht so gut. Gegen die Bengals ist dann diese Streak gerissen mit, ich glaube, man hatte 76 Spiele in Folge mit einem Sack oder 75. Das war die zweitlängste Serie der NFL-Geschichte. Die ist da gerissen. Aber an sich sollte es da durchaus potente Möglichkeiten für die Steelers Front geben gegen die O-Line der Seahawks.
Ja, wenn man sich das mal bei PFF einmal anschaut, sieht das schon echt furchterregend aus. Also Hayward ist tatsächlich der best gegradete Defensive Interior Lineman. Dahinter kommen dann Bucks auf Platz 10, Wormley auf 15 und dann TJ Watt als sechstbester Edge-Verteidiger. Also das ist schon klar, du hast es angesprochen, PFF ist jetzt nicht die Bibel, aus der man alles wörtlich so übernehmen kann, aber ist es halt schon, zeigt zumindest eine grobe Richtung. Und dem gegenüber steht eben eine Seahawks Offensive Line, die ja, weiß ich nicht, Henry, wie würdest du die einschätzen? Ruft die so die Leistung ab, die man erwartet hatte? Oder wie ist sie für dich bis jetzt?
Die Offensive Line der Seahawks. Ja, es ist in Ordnung. Also
wir sind es gewohnt.
Ja. Also es ist wirklich so eine durchschnittliche Line, würde ich sagen, ja. Aber ich bekomme jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich an das Matchup Brandon Shell oder Okboehi gegen TJ Watt, der ja, glaube ich, über links kommen wird, beziehungsweise gegen den Right Tackle. Wenn ich mir dieses Duell vorstelle, boah, schwierig. Weil es halt auch einfach ein Top 5 Edge Rusher wahrscheinlich in der Liga ist. Wenn nicht sogar besser. Und dann eben noch das Duell halt Hayward gegen Kyle Fuller. unser Second Year Center, glaube ich. Oder beziehungsweise gegen die Guards. Ich weiß nicht, ob er eher Free-Tag oder Zero-Tag oder was auch immer spielt. Jedenfalls gegen die Interior-Line des Seahawks, die jetzt nicht die stabilste ist, auch kein so schönes Matchup. Ich habe auch noch gesehen, dass Melvin Ingram rumläuft bei den Steelers. Ist das richtig?
Ja, also Melvin Ingram ist dann kurz vor Saisonbeginn zu uns gekommen. Und vor allem im ersten Spiel war das auch, als er so als Rotational-Pass-Rusher dann reinkam gegen die Bills, und hat er echt gut gespielt. Aber ja, als DJ ausgefallen ist, da war da halt auch nicht viel zu holen. Aber er ist natürlich für die Rotation echt ein guter. Also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
Ja, auf jeden Fall insgesamt eine sehr stark besetzte Line. Und da wird die Seahawks dann auf jeden Fall dran zu knabbern haben. Aber gut, müssen wir Daumen drücken, dass sie sich stabilisiert. Und ja, auf jeden Fall auch besser spielt als gegen die Rams. Ich habe es gerade gar nicht mehr wirklich im Kopf. So schlimm waren sie, glaube ich, gar nicht gegen die Rams. Aber insgesamt, ich glaube, Dwayne Brown sah auch nicht mehr so gut aus, wie man ihn aus letzter Saison noch in Erinnerung hatte. Von daher, ja, auf der rechten Seite Shell gegen Watford auch ganz hässlich. Ja, da kann man, glaube ich, nur Daumen drücken. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Matchup. Und zwar auf der anderen Seite des Balles. Und zwar das Matchup der Seahawks Secondary gegen den Receiving Core der Steelers, beziehungsweise nicht nur Receiving Core, sondern eben allgemein gegen die Passempfänger. Also Juju Smith-Schuster ist jetzt raus für die Saison, hat sich verletzt. Es bleiben Claypool und Diontae Johnson. Markus, ohne Big Ben als Quarterback im Vakuum, ist das schon ein starker Receiving Core, oder?
Ja, also das sind ja alles noch sehr junge Receiver, wenn auch alle fit sind, auch ein sehr gutes Core. Man hat jetzt vielleicht nicht diesen krassen Receiver wie die Andrew Hopkins oder sowas, aber die ergänzen sich mit ihren Skillsets alle extrem gut, und dadurch, dass sie noch wirklich so jung sind, ist da noch viel Luft nach oben bei den meisten, also sehr vielversprechend auf jeden Fall.
Ja, Henry, wie viel Angst hast du jetzt aus Sicht der Seahawks Secondary vom Receiving Core der Steelers?
Ja, also wie gesagt, es ist schon eher ein Mismatch aus Sicht der Seahawks. Also die haben da eigentlich klare Vorteile mit Claypool und Diontae Johnson. Ja, Juju Smith-Schuster fällt jetzt leider aus Steelers Sicht aus. Aber gegen unsere Cornerbacks kann da schon ein paar Big Plays fallen. Eine Frage habe ich an dich, Markus, als eigennützige Frage aus Fantasy-Sicht. Wer wird langfristig die Eins sein bei Pittsburgh, Claypool oder Johnson? Weil ich habe mir letztens Chase Claypool ertradet in Dynasty.
Ich würde niemals Steelers Receiver spielen. Niemals, weil das eine Spiel kriegt Claypool 100 Yards und einen Touchdown, das nächste Spiel hat Johnson das und Claypool vielleicht 30 Yards und dann wieder andersrum. Ich würde, also ja, Claypool wird schon eher die Nummer 1 sein, aber das wechselt bei den Steelers so schnell, dass die immer so abwechselnd gute Spiele haben. Weißt du, wie ich meine? Da ist das immer schwer. Ich bin auch kein Fantasy-Experte, weil ich das selbst nicht spiele, aber ich glaube, das ist schwer, da wirklich konsequent immer gute Ergebnisse zu haben für die Fantasy-Ligen.
Ja, und mein Narrativ bei den Steelers war eigentlich immer, dass Claypool eher so ein Big-Play-Typ ist, der hin und wieder dann mal Touchdowns fängt und Diontae Johnson eben ja so ein PPR-Monster ist, also viele Bälle fängt, aber das war irgendwie die letzten beiden Spiele auch nicht so. Da hat Johnson dann irgendwie nur zwei Bälle gefangen, aber dann für, keine Ahnung, 60 Yards und einen Touchdown. Also das ist tatsächlich relativ schwierig, aber bei den Seahawks ist es halt ähnlich. Also du hast dann teilweise auch eben Wochen, in denen entweder Lockett oder Metcalf komplett untertauchen und der andere dann aber 200 Yards und zwei Touchdowns hat. Also ja, so richtig sicher sein kann man sich nie, wenn es keine ganz klare Eins gibt.
Noch eine andere Frage an dich, Markus. Spielen bei euch die Titans im Receiving Game überhaupt irgendeine Rolle? Oder kann man das eher vernachlässigen, weil Freiermuth wurde ja jetzt gepickt in der zweiten Runde, glaube ich.
Ja, genau. In der zweiten Runde kam der, also er kriegt mittlerweile seine Targets. Die ersten ein, zwei Wochen war das noch sehr spärlich. Aber es könnte ruhig mehr sein, weil Freiermuth macht bisher einen sehr soliden Auftritt. Ich kann mich da wirklich überhaupt nicht beschweren. Ebron ist halt Eric Ebron, ne? Also er hat mal Spiele, wo er dann in der Red Zone alles fängt und die nächsten drei Spiele droppt er wieder alles. Aber Freiermuth könnte man schon ein bisschen mehr mit einbeziehen. Also mittlerweile, man hat ja früher immer, als Heath Miller noch gespielt hat, bis 2015, immer wenn der in Pittsburgh einen Ball gefangen hat, ging so ein richtig lautes Heath durch die Runde und mittlerweile fangen die das mit Move an für Freiermuth. Also bei den Fans ist er schon sehr, sehr akzeptiert. Der Gameplan vielleicht noch ein bisschen zu wenig an der einen oder anderen Stelle, wo er eingebunden wird. Aber er kann schon seine Bälle auf jeden Fall fangen. Vor allem so diese Routes, wo er einfach nur zu den Sticks läuft und hier 5 bis 10 Yards irgendwie einen Ball fängt für neues First Down. Da ist er, glaube ich, auch schwer, wirklich runterzubringen am Anfang. Und dann, da war er bis jetzt sehr gut, würde ich sagen.
Ja, bei fehlender Einbindung in den Gameplan kann sich ein gewisser Running Back nicht beschweren. Und zwar, ja, wir haben es vorhin angesprochen, ne? G. Harris, First-Round-Pick dieses Jahr. Der wird zunehmend doch auch echt ein Faktor im Passing-Game, bekommt unglaublich viele Targets. Also ich glaube, im vorletzten Spiel hat er irgendwie 14 Bälle gefangen, also komplett wahnsinnig.
Alter!
ist er denn wirklich so gut darin oder liegt es einfach daran, dass Big Ben nicht mehr in der Lage ist, weiter zu werfen als die 5 Yards zum Running Back?
Ja, es liegt zum einen daran, dass sie ihm halt sehr viel anvertrauen und dass sie ihn halt sehr viel einbinden wollen und eine große Workload geben wollen, weil es eben der First-Round-Pick war. Andererseits, Big Ben panickt halt extrem schnell. Ich glaube, gegen die Bengals war das, als er 19 Targets hatte.
Ja.
Und ich glaube, es gab in dem Spiel auch 10 Drops und 5 davon waren von Najee Harris. Das ist halt, er wird viel eingebunden, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich weiß nicht. Wenn er Open Space hat, dann kann der auch mal gehen. Der will halt durch die Defender rennen und der kämpft halt. Ne? Das will man ja in Pittsburgh immer sehen. Ja. Aber er ist jetzt nicht so ein Faktor wie vielleicht ein Austin Eckler bei den Chargers jetzt im Passing Game oder sowas. Vielleicht kann er das noch werden. Momentan kriegt er einfach so viel Workload, weil Ben einfach immer panickt. Also sobald 4-4 ist, wirft Ben auch immer direkt den Screen rüber auf Najee und sagt, tanz mal 10 Defender aus.
Ja.
So eine Bälle kriegt er halt auch oft zugeworfen und da kannst du halt nichts machen.
Also jetzt auch kein Vorwurf gegenüber Najee Harris, aber es klingt einfach nach zu vielen ineffizienten Targets, die wahrscheinlich besser bei Claypool oder Johnson aufgehoben werden. Weil ich bin 28 Targets und dann habe ich jetzt gesehen, dass er Target-Leader ist sogar bei den Steelers. Das ist schon ganz schön wild, muss ich sagen. Wenn man ja. Das Wide Receiver Core mit ansieht.
Ja, da kommt halt viel aus diesem einen Spiel, ne? Also, du hast gesagt, 19 Targets ist ja auch wirklich komplett Wahnsinn in einem Spiel. War das auch das Spiel, in dem Big Ben einfach umgefallen ist, als er Play-Action gespielt hat? Welches war das?
Das sah ja, auch mega aus. Ja, und hätte liegen bleiben können, so wie der gespielt hat, ja. Oder den, da gab's ja das tolle Video, wo er einfach in die Triple Coverage reinwirft auf den Linebacker, also auf 5 Yards vor ihm und er sieht's einfach nicht.
Ich dachte eigentlich vor der Saison, dass Ben Roethlisberger in best shape of his life ist.
Das Problem bei ihm ist, immer sobald er abnimmt, spielt er schlechter. Hat 2019 hat viel abgenommen, hat er sich verletzt im zweiten Spiel. Letztes Jahr war er angeblich auch in Super Shape. Man kennt's und dieses Jahr ist er noch dünner geworden. Ja, ja und fuck sake, wir sehen ja alle, was zurzeit abgeht in Pittsburgh in der Offense.
Ja. Ja, vielleicht, ja, das, was er abgenommen hat, ist dann eben kein überschüssiger Speck, sondern die Muskulatur im Arm, was dann auch seine Würfe erklären würde. Ja, die Seahawks hatten tatsächlich so ein bisschen Probleme in den letzten Spielen auch gegen passfangende Running Backs, also gegen die Rams jetzt nicht so extrem, aber davor gegen die Vikings. Mattison hat sie ordentlich verarschen können, hin und wieder. Davor dann auch Derrick Henry, der normalerweise echt nicht für seine Qualitäten im Receiving Game bekannt ist, selbst der hat da reihenweise die Dinger zum First Down getragen. Also auf jeden Fall eine Taktik, die Steelers jetzt für sich entdeckt haben, die auch gegen die Seahawks fruchten könnte. Zumal eben auch ein KJ Wright fehlt, der in den Saisons davor immer sehr stark darin war, Screenpässe zu erkennen und möglichst schnell dann auch auszuschalten. Aber das ist diese Saison echt eine Schwachstelle geworden. Von daher würde es mich nicht überraschen, wenn die Steelers dann weiter auch darauf setzen.
Ist aber echt halt eine schematische Frage, wo die Seahawks dann defensiv keine Antwort drauf haben. Ne? Also ja, die Running Backs konnten da oftmals gar nichts dafür, dass die uns da im Passing Game so letal attackieren.
Ja, ich sag ja, wenn sogar Henry da angeworfen, ich glaube, der hatte sechs Catches, das war Career High gegen die Seahawks. Also ganz, ganz schlimm. Aber gut, ich würde sagen, falls ihr da nichts mehr zu habt, kommen wir zum letzten Matchup, das interessant werden könnte. Und zwar der Pass Rush der Steelers gegen die Offensive Line der Steelers. Beide Units sind jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme der NFL. Früher die Offensive Line der Steelers eigentlich immer der Inbegriff von Qualität. Mittlerweile, Markus, nicht mehr so richtig, oder?
Ich muss dich erstmal korrigieren. Du hast Pass Rush der Steelers gegen Offensive Line der Steelers gesagt.
Ach so, ja. Würde ich, das war Wunschdenken, ja.
Ach so, okay. Marquise Pouncey ist ja retired. David DeCastro hat man kurz vor der Saison noch entlassen. Man hat dann in der dritten Runde Kendrick Green gedraftet als Center und in der vierten Runde Dan Moore als Left Tackle. Der macht sich besser als gedacht, der Dan Moore auf jeden Fall. Kendrick Green hat noch einige Schwierigkeiten, gerade auch was Flaggen angeht. Also generell, es ist ein Flaggenfiasko teilweise in der O-Line der Steelers. Dazu kommt das Fiasko, dass sie einfach nicht gut spielen, was jetzt auch keiner erwarten konnte, weil es eine sehr junge, unerfahrene Line ist und auch qualitativ nicht die beste. Man ist jetzt wirklich im unteren Durchschnitt angekommen. Und wenn du dann noch so einen alten Quarterback dahinter hast, der eigentlich eher ins Heim sollte, dann kann das auch nichts werden. Jetzt im letzten Spiel sah das alles schon viel besser aus. Man hatte ja in Pittsburgh jetzt die letzten beiden Saisons, also diese und letzte, oder wie gesagt, die ersten vier Spiele dieses Jahr und die letzte Saison, extreme Probleme in Run-Blocking. Im letzten Spiel sah das jetzt schon viel besser aus. Najee Harris kommt so langsam in Tritt. Er kriegt jetzt auch mal was freigeblockt. Das waren die ersten drei Spiele nicht immer so gegeben. Und dann hat er auch seine Qualitäten zeigen können. Aber an sich ist diese O-Line einfach Stückwerk. Ja. Aber wirklich, also ganz, ganz schwierig anzugucken teilweise.
Ja, Henry, wie schätzt du dann die Chancen der Defensive Line des Seahawks ein? Glaubst du, das kann dann mal ein Spiel werden, in dem sie es schafft, die Trenches auch ein bisschen zu dominieren?
Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ein Orakel oder so. Markus hat es gerade, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Der kann die Line ja noch mal ein Stück weit besser als wir. Und ich hoffe einfach drauf, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe drauf zumindest, dass Leute wie Daryl Taylor oder Alton Robinson noch mal mehr Pass-Rush-Snaps bekommen und dann vielleicht dem Tackles, vielleicht auch diesem Rookie-Tackle, den ich jetzt irgendwie noch gar nicht kannte, vielleicht Probleme bereiten kann. Also das würde ich mir schon wünschen, dass diese jungen Pass-Rusher, die ja auch vielversprechendere Leistungen gezeigt haben als die Oldies, dass die mehr Snaps bekommen.
Ja, selbst ich muss ja mittlerweile anerkennen, Daryl Taylor macht seinen Job eigentlich echt gut. Elton Robinson, letztes Spiel leider ein bisschen Gurke reingelegt, davor wirklich herausragend in der wenigen Spielzeit, die er hatte. Aber ja, mal schauen. Also da müssen die jungen Wilden auf jeden Fall was zeigen. Interior Line, Al Woods macht eine gute Saison bis jetzt auf jeden Fall. Puna Ford kann man auch nicht meckern, aber ja, Edge Rush leider wie auch letztes Jahr relativ zahnlos und so richtig geht da leider irgendwie nichts. Aber gut.
Wie ist es denn mit eurem ehemaligen First-Round-Pick? Wie heißt er? LJ Collier oder so?
LJ Collier, ja. Ich glaube, der war der nicht sogar healthy Scratch in ein,
zwei Spielen? Ja, der ist wie gesagt irgendwie so im Doghouse gelandet, bei den Coaches auch. Robert Nkemdiche wurde ja jetzt, glaube ich, vom Fracture Spot in 53er übernommen und der hat eigentlich so die Rolle, die sonst LJ Collier gehabt hätte. Deswegen spielt er diese Saison wirklich noch überhaupt gar keine Rolle. Also es ist total enttäuschend, vor allem, weil man letztes Jahr noch dachte, es wird jetzt ein bisschen besser und er kann wenigstens einigermaßen starten oder so. Aber wie gesagt, davon ist jetzt dieses Jahr auch noch gar nichts zu sehen und er reiht sich halt ein in die vielen miesen First-Round-Picks der Seahawks in den letzten Jahren.
Ja, das fasst es zusammen, würde ich sagen. Gut, dann vielleicht kurzes Fazit. Oder, ach so, hast du noch was
ich würde noch was kurz anmerken wollen. Also ich glaube, klar, die O-Line des Steelers ist schlecht, aber was halt noch dazu kommt, Big Ben da jetzt auch abgenommen hat, früher man kennt ja diese Highlight-Tapes von Big Ben, die hat man bestimmt schon mal gesehen. Da hat er drei Verteidiger an sich dranhängen, ist im Fallen und wirft den Ball noch weg und es ist auf ihn 30-Yard-Touchdown oder sowas. Das Problem ist halt auch, dass Ben das immer noch denkt, dass er das könnte. Und jetzt ist die O-Line halt noch schlechter, aber er kann das halt nicht mehr. Und deswegen panikt er. Und ich glaube, man redet ihn da auch nicht zu schlecht, wenn man sagt, er sieht manchmal auch Geister. Dass er dann einfach Druck, wie so ein unerfahrener Rookie eigentlich, dass er einfach den Druck spürt, den es gar nicht gibt. Und dann versucht er schnell auf Najee rauszuwerfen. Und wenn er das nicht schafft, dann macht er zwei Pumpfakes und wirft eine Interception oder wird noch gesackt am Ende. Ja. Das ist halt dieser Druck, der vielleicht gar nicht da ist. Das merkt man dieses Jahr ganz extrem. Und da können die Seahawks, denke ich, auch definitiv attackieren, vor allem Interior.
Ja, da sind dann, wie gesagt, Elwoods, Puna Ford gefragt, die ja ihre Stärken tatsächlich tendenziell eher in der Laufverteidigung haben, aber wenn Puna Ford erstmal durchkommt, ist er auch deutlich schneller, als man es ihm ansehen würde. Der ist nochmal ungefähr, Puna Ford ist vom Körperbau her so ungefähr zwei Roethlisbergers. Also der ist auf jeden Fall ordentlich, bringt ordentlich was mit an Gewicht und wenn der dann erstmal auf Big Ben landet, dann steht er auch so schnell nicht mehr auf. Von daher, ja. Hoffen wir mal, dass die Seahawks ein bisschen Druck
Aber wäre halt blöd, wenn wir jetzt Roethlisberger verletzen und dann irgendwie wirklich noch Mason Rudolph reinkommt, der dann besser spielt.
Oder Dwayne Haskins gibt's ja auch noch.
Na, dann würde der bessere Quarterback spielen. Dwayne Haskins ist die Nummer 3, der ist leider immer inaktiv beim Spieltag, also Mason ist die 2. Ja, und dann hätte Pittsburgh vielleicht einen Quarterback, der nicht. Ja, lassen wir das lieber.
Ja. Also so viel zu den Matchups. Vielleicht noch ein kleines Fazit, beziehungsweise ne, die Tipps machen wir gleich im Two-Minute-Warning, aber insgesamt, Henry, was glaubst du, was für ein Spiel wird uns da erwarten?
Ich bin wirklich froh, dass ich es nicht anschauen muss, weil es so ein Line-Football ist. Bedauere es, wie gesagt, dass es nicht geflext wurde. Auch für alle anderen Leute in Amerika, die sich das dann als Einzelspiel geben müssen. Ich glaube, das wird nicht so ansehnlich und auch nicht so punktereich. Ich weiß nicht, zu den Tipps kommen wir nach später noch, oder?
Ja, genau.
Ah ja, und noch was, was man jetzt eigentlich schon sagen kann, der Verlierer kann die Playoffs eigentlich schon safe abschreiben, aus meiner Sicht.
Ja. Markus, du hast es schon angedeutet, du erwartest auch eine ziemliche Shitshow, ist das richtig?
Ja, es wird sehr anstrengend. Man kann das ja immer so euphemistisch sagen, ja, es wird gut für die Defense sein oder für Liebhaber des defensiven Footballs, wäre das dann. Es wird wahrscheinlich eher was für Liebhaber von Sloppy Offense Football. Zumindest wenn man die das anguckt, was mit Geno Smith kommt, weiß ja noch keiner so recht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier so ein 35-32 wird oder sowas. Das wird wahrscheinlich ganz, ganz magere Kost geben, offensiv.
Irgendwie so am Ende wird so ein Field Goal von Jason Myers entschieden oder so.
Ja, oder es verkickt einfach wieder jeder das Field Goal wie bei Green Bay gegen Cincinnati und dann haben wir den Salat. Und dann geht's unentschieden aus, hat auch keiner gewonnen.
Das wird so ein klassisches 6-6, glaube ich, wie damals bei den Cardinals. Ja. War, glaube ich, auch Sunday Night Football.
Ich hoffe, das war Sunday Night. Wolf Gray, ist kein gutes Omen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt gleich mit den Eckdaten und Tipps im Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, wer dieses Spiel verfolgen möchte, der muss entweder extra Wagenladung Kaffee ranschaffen oder tendenziell die Spiele davor verpassen und vorschlafen. Denn Seahawks at Steelers findet statt am Sonntag, und zwar Sonntag auf Montag, also in deutscher Zeit ist es schon Montag, 2.20 Uhr morgens und wird übertragen auf The Zone und dem NFL Game Pass. Von daher, ja, alle Nachteulen sind auf jeden Fall eingeladen, das Spiel zu schauen. Ja, Henne, du hast schon gesagt, du wirst es nicht sehen. Ich weiß es noch nicht genau. Markus, du wolltest tatsächlich wach bleiben, ja?
Ja, ich bin so ein Masochist. Ich mag das, wenn ich um 2:30 schlechten Football sehe.
Fliesentisch, ne?
Ja, genau, am Fliesentisch, da kann der Kaffee. Ja. 5:30 am Fliesentisch geht's dann ins Bett, ja. Oh Gott. Oh Gott.
Das ist auch irgendwie ein guter Titel für Utah oder so. 5:30 am Fliesentisch.
Ja.
Können die Folge auch so nennen, oder? 5:30 am Fliesentisch?
Oder 2:30, ja, weil es dann 2:30 losgeht, dann 2:30 lieber. Ja. 2:30 am Fliesentisch. Ah, ja.
Oh, 2:30 am Fliesentisch. Gute. Ist gekauft, würde ich sagen. ja, dann kommen wir zu den Tipps und als Gast, Markus, darfst du natürlich anfangen. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich tippe grundsätzlich eigentlich nie auf Pittsburgh. Ich habe, glaube ich, diese ein Spiel auf Pittsburgh getippt und wurde enttäuscht, aber ich muss damit, glaube ich, gehen. Ich traue Geno Smith nicht viel zu und ich glaube, die Defense, beide Offenses werden ähnlich schlecht sein tendenziell mit den Quarterbacks. aber die Defense der Steelers wird ein bisschen besser sein als eure, würde ich jetzt sagen. Ich sage einfach mal 17 zu 14 Pittsburgh.
Oh, come on, Alter, das war mein Tipp.
Meine auch. Nee.
Ohne Scheiß.
Scheiße. Im Ernst? Okay, ja, dann komm, dann machen wir 2017.
2017, okay. Henry, du nimmst dann.
Ja, ich nehme dann die 17, 14, weil ich es wirklich genauso sehe wie Markus und der Steelers Defense etwas mehr traue.
Okay. Boah, schwierig, ey. Ja, komm. Dann machen wir auf Steelers Seite 18, 6 Field Goals, wie damals. Playoffs gegen die Chiefs vor ein paar Jahren, weiß ich noch. Und die Seahawks schaffen es auf 10. 18 zu 10. Gott, das wird richtiges Kackspiel. Ich glaube echt nicht, dass ich das gucken werde. Aber gut. Dann vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an unseren Gast, an Markus. Danke für deine Zeit. Und ja, auf ein gutes Spiel, würde ich sagen. Und wir verabschieden uns hier immer mit einem schönen Ausruf. Du darfst dich gerne anschließen. Und zwar mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Stark.
Er hat gesagt.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.